Ich erinnere uns kurz an Elias Weg bis jetzt. Wir wissen, dass er aus Gilead kam, aus Tischbe. Vielleicht kann Elke uns ein bisschen helfen. Rechts oben, Tischbe. Ja. Jawohl, da kam er her und er wurde gerufen nach Samaria, die Hauptstadt vom Nordreich Israel. Israel hatte sich ja 930 vor Christus in zwei Teilen geteilt. Dann ging es von Samaria wohin? Jetzt muss ich kurz nachdenken, wer weiß es noch? Bitte? Bachkrit, natürlich, über ein Jahr in die Stille. Und dann ging es ganz hoch nach Sarepta, wo die Witwe lebte, auch mal ein gutes Jahr. Also der Mann muss schon ein starker Kerl gewesen sein. Und dann von Sarepta ging es zum Karmel. Das heißt, er hat unterwegs, ist er dem König begegnet, er hat ihn dann herausgefordert zum Karmel. Von Karmel ist er vor dem Wagen von dem König ausgelaufen bis nach Jezreel. Da hat er wahrscheinlich übernachtet und da hat ihn dann die Nachricht erreicht, dass Isabel ihn umbringen wollte, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Dann ist er gelaufen nach Beersheba. Im Südreich, oh, gell? Ja. Und dann ist er dort einige Zeit verblieben und war dann, da ist seine Fluchtroute, sein Fluchtweg. Dann ist er von Beersheba noch einmal bis zum Horeb gegangen. 40 Tage, 40 Nächte, 350 Kilometer. Da hatte er Gottes Stimme gehört bei der Höhle am Berg und da musste er nach Damaskus. Ja, da sind wir verblieben. Schön, gell, so eine Karte zu haben, dass man ein bisschen sehen kann, wo er alles war und was alles passiert ist. Und heute befinden wir uns zuerst, er bekam ja drei Aufträge von Gott am Berg Horeb. Er musste zwei Könige salben, ein Nachfolger für Ahab. Ahab musste ausrangiert werden und er musste in Syrien, musste er auch einen neuen König salben. Das hat er beide nicht gemacht. Der dritte Auftrag, den er gehörte, den ist er befolgt und da ist er nach Abel-Mehola gegangen, unter Tischbe. Und da, jawohl, und da ist er Elisa begegnet und dann war da die Berufung von Elisa. Und dann ist es mal 6 Jahre still, das heißt, wir hören nichts von Elia, aber es gibt dann Kriege und alles Mögliche. Und dann taucht er auf einmal wieder auf, und zwar in Jezreel. Oben wieder, also beim Sommersitz des Königs. Habt ihr euch das alle gemerkt? Ja? Dann können wir dir danken, Elke. Dankeschön. Ja, gestern waren wir also am Berg Horeb mit Elia, wo Naturgewalt über ihn kam und er sehr viel Angst hatte. Da hat er dann von Gott die Frage bekommen, was machst du hier eigentlich, was tust du hier? Er sollte sich aufmachen und zwei Könige, ein König über Aram oder Syrien salben und Jehu zum König über Israel und Elisa berufen. Und die Berufung findet statt in Vers 19 von 1. Könige 19. Er ging von dort weg, vom Berg des Herrn, von Horeb oder vom Sinai, und fand Elisa den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflückte. Ich finde, der Vers ist total toll. Und vor allem, weil dort steht, er fand Elisa. Wir haben die Karte gesehen, wie ist das nur möglich, dass er Elisa gefunden hat? Das ist doch ein Wunder, oder? Dass er irgendwo irgendwie unterwegs ist, nicht genau weiß, wo er hin soll, er weiß nur, was er tun soll, aber Gott hat ihm nicht die Adresse oder E-Mail-Adresse oder Telefonnummer von Elisa gegeben. Und ich denke, hier können wir wieder daraus schließen, dass Elia mit Gott unterwegs war, beziehungsweise dass Gott mit Elia unterwegs war und dass es kein Zufall war, dass er dort landete, wo er sein sollte. Er fand Elisa, den Sohn Schaffats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. 12 Gespannen, das heißt 24 Ochsen. Das heißt, dass das ein großes Feld war und dass der Vater von Elisa wahrscheinlich ein wohlhabender Bauer war. So ein großes Grundstück muss das gewesen sein, wenn man so viele Ochsen oder so viele Gespanne braucht. Und das bedeutet auch, dass Elisa, der hier als einziger erwähnt wird, wahrscheinlich der Erbe seines Vaters war, dass er irgendwann in der Zukunft selbst mal Großgrundbesitzer sein würde. Also seine Zukunft war gesichert. Das Land würde einmal ihm gehören und jetzt arbeitet er dort noch, dient sein Vater, aber irgendwann ist das sein Grundstück. Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Komisch, oder? Aber in der Zeit nicht. Es bedeutet so viel wie, ich berufe dich, ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Er bekommt seinen Mantel über sich geworfen. Und Elisa versteht das auch gleich. Ich denke bei dieser Bibelstelle oft an dem jungen Mann aus dem Neuen Testament, den wir kennen als der reiche Jüngling, der bei Jesus ist und fragt, was soll ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu erhalten, zu bekommen. Und Jesus sagt, erzähl mal was von dir. Und er sagt, ja, also ich bin treu, ich halte mich an Gottes Gesetze, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe eigentlich richtig, ich tue das, was ich tun soll, was von mir verlangt wird. Und dann kommt der springende Punkt, das gute Geld. Und in dem Gespräch wird deutlich, dass das zwischen ihm und Jesus steht, beziehungsweise dass das ihm davon zurückhält, Jesus ganz zu folgen. Er kann nicht ohne sein Besitz. Sein Besitz ist seine Sicherheit geworden. Sein Vermögen ist seine Sicherheit. Damit hat er seine Zukunft gesichert. Und es war damals natürlich auch so und heute leider auch noch so, dass wenn man viel Geld hat, hat man auch Status. Ist man angesehen und das war vielleicht auch wichtig für den reichen Jüngling. Und es endet damit, dass der junge Mann ganz traurig sich dann von Jesus trennt und seinen Weg verfolgt, Jesus nicht nachfolgt, sondern eigentlich kann man sagen, er hat für seine persönliche Sicherheit, für die irdische Sicherheit gewählt. Also das war seine Wahl. Und hier treffen wir einen anderen reichen Jüngling und der reagiert so total anders. Ein Mann, der dabei ist, sein zukünftiges Grundstück zu pflügen. Und da kommt ein fremder Mensch und wirft seinen Mantel über ihn. Und dann denke ich, wie wusste, das zweite Geheimnis, wie wusste Elia, wo er hingehen sollte? Und wie wusste Elisa, dass das Elia war und dass er der Prophet Gottes war? Vielleicht ist es so gewesen, dass Elisa am Berg Karmel dabei gewesen ist. Es sind ja Leute aus ganz Israel zum Berg hingegangen, um das zu erleben, was da angekündigt wurde. Ein Duell zwischen Gott und Baal. Kann sein, dass Elisa dabei gewesen ist und dass er von daher Elia kannte. Es kann auch sein, und das wird sicherlich so gewesen sein, dass es sich herumgesprochen hatte, was sich da vorgetan hatte. Vielleicht war Elisas Vater dabei und dass man Elia auch beschrieben hat. Also der Mann war groß oder klein und er trug einen Kamelhaarmantel und dass er ihn von daher erkannt hat. Aber ich denke, dass das Wichtigste war, dass Gott seine Augen öffnete und dass er es wusste. Dass er wusste, so ist das. Er ist es und diese Berufung, das ist nicht irgendein Mann, der vorbeikommt und der denkt, wo hole ich jetzt mal einen Knecht her, denn ich hätte gerne eine Wegbegleitung. Nein, das ist Gottes Knecht, der unterwegs ist und sich eine Wegbegleitung und einen Nachfolger sucht. Das ist eine sehr schwere, starke, große Berufung gewesen, die hier so stattfindet. An einem ganz normalen Tag, in einer alltäglichen Situation. Wir denken oft eine Berufung, da hört man Trompeten und da geschieht Großes und da wissen wir, Gott beruft uns. Das ist beeindruckend, da sind auch Zuschauer dabei, das ist öffentlich. Und es ist hier ganz stille und leise und niemand merkt etwas. Vielleicht haben die Knechte mit den anderen Ochsen einfach weitergearbeitet, haben das nicht einmal richtig wahrgenommen. Aber hier wird jemand berufen. Und die Berufung Gottes an uns, das, was Gott uns sagen will, geschieht meistens ganz einfach. Ganz einfach. David wurde weggeholt von der Wiese, vom Feld. Mose wurde weggeholt von seinen Schafen. Ganz normal im Alltag, im Beruf, da hat Gott auf einmal gesprochen. Und da entdecken wir, wie unheimlich wichtig, wie wesentlich das ist, dass wir ein Ohr für Gott entwickeln. Dass wir eine Antenne für Gott entwickeln. Dass wir geistliche Ohren entwickeln. Und manchmal sagen wir, ja, das ist nicht möglich. Also wir haben unsere Sinnesorgane und die sind beschränkt. Und wie sollten wir jetzt auch noch Gott hören? Das ist uns nicht gegeben worden. Manchmal denke ich daran, wie Mütter ein extra Sinnesorgan bekommen. Und zwar ab dem Moment, wo sie Mutter geworden sind, da haben sie Augen im Rücken und da haben sie auch Ohren, die alles Mögliche hören, was normale Menschen nicht hören. Ich hatte so eine Mutter. Und als wir dann verabredet hatten, um 10 Uhr bist du zu Hause und das war vielleicht 11 Uhr geworden, dann ganz leise, sie auch, ganz leise kommt man nach Hause und denkt, bei der Treppe muss ich vorsichtig sein, denn bei der Stufe. Und man denkt, man kommt oben an und denkt, ich habe das geschafft, sie hat nichts gehört, sie hat geschlafen. Sie hat auch geschlafen, das ist das Schlimmste und sie hat trotzdem gehört. Und man kommt bei ihr an der Tür vorbei und sie ruft, bist du das? Ja. Und so möchte Gott auch ein geistliches Ohr in uns entwickeln mit Hilfe seines Heiligen Geistes, damit wir ihn hören. Und da können wir viel dazu beitragen. Bibel lesen, damit wir das Wesen und die Art Gottes kennenlernen und das dann auch besser wiedererkennen oder erkennen, wenn mal was passiert. Stille üben. Gott redet manchmal und wir hören ihn nicht. Zeit für ihn nehmen. Wir hören ihn oft nicht, weil wir zu beschäftigt sind, alle Hände voll zu tun. Und oft ist es nicht einmal wichtig, was wir tun. Es ist total unwichtig und trotzdem beschäftigt uns das. Ich habe im Sommer was erlebt. Ich schäme mich ein bisschen, um das zu erzählen, vor allem, weil es auch noch aufgenommen wird. Ja, vielleicht kann man es wegschneiden, weiß ich nicht. Aber letzten Sommer war ich dabei, mein Elia-Buch fertig zu schreiben. Das ist eine geistliche Arbeit, eine schwere Arbeit. Man liest viel, man denkt viel, man betet viel. Und eine Freundin fand, dass ich eigentlich auch mal ein bisschen entspannen sollte. Und eines Tages war sie bei mir gewesen im Haus und sie sagte, du, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe bei dir am Computer ein Spielchen installiert, was ganz Unschuldiges. Das sind so Bällchen und du musst die wegschießen. Kennt ihr das? Es heißt Bubbles, ein englisches Spiel. Also suche es nicht auf, denn es macht süchtig. Man bekommt ein Feld mit Bällchen in Farben, so blöd, blau, rot, gelb, und dann bekommt man einen Ball und man kann mit einem gelben Ball kann man die gelben Bällchen wegschießen und dann bekommt man rot. Und das Feld wird immer wieder voll und man ist nie fertig. Und ich habe angefangen, ich fand das lustig und dann habe ich es einmal gemacht und dachte ich, das ginge doch besser, muss ein bisschen üben. Und dann dachte ich, nächstes Mal, das muss doch noch besser gehen. Und ich dachte, das ist doch dumm, ich schreibe ein Buch über Elia, ich bin mit etwas ganz anderes beschäftigt. Dann habe ich Gott um Vergebung gesagt, also, dass ich mich so ablenken lasse. Und dann schrieb ich und dann sagte ich mir, du, wenn du Kapitel 3 fertig geschrieben hast, dann darfst du Bällchen schießen. Und dann habe ich wieder ein bisschen Bällchen geschießen und manchmal war ich dann so konzentriert, dass ich mir die Augen reiben musste, weil die einfach wehgetan haben. Und dann dachte ich, also Herr, entschuldige, ich verstehe das nicht. Und irgendwann dachte ich, also du kannst dir selber anscheinend nicht helfen, ruf die Freundin an, frag sie, das Spiel von deinem Computer zu entfernen. Es gibt sowas, ich bin ein Digibet, sagt man. Also ich bin jemand, ich verstehe nichts vom Computer, also ich kann das, was wichtig ist, kann ich tun, ich kann auch auf Internet einiges aufsuchen, ich kann mailen und so weiter, aber das mit Spielen und so, das hatte ich noch nicht entdeckt. Die Freundin kommt und die entfernt das von meinem Computer und ich bin total dankbar, und so frustriert, dass ich es geschafft habe, das Spiel zurückzufinden am Computer. Da sind auf einmal ungekannte Gaben sind da hochgekommen und ich habe das Spiel zurückgefunden. Stellt euch das mal vor. So wichtig war mir das. Das Spiel ist jetzt wieder weg und ich habe mich im Griff. Aber ich verstehe jetzt etwas mehr von Sucht. Dafür bin ich auch dankbar. Denn es sind oft Leute, die haben Suchtprobleme. Kann auch Pornosucht sein. Es gibt vieles am Computer, was man finden kann, zufällig. Dann bleibt man hängen. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich habe auch gesehen, wie schnell wir uns ablenken lassen. Und dann versucht man unterdessen auch noch eine geistliche Arbeit zu machen. Ist doch lächerlich. Und dann erwartet man, dass Gott noch hilft auch. So, das war ein großes Bekenntnis. Gott möchte bei uns ein geistliches Ohr entwickeln. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir uns nicht von dummen Dingen, doofen Dingen ablenken lassen oder beschlagnehmen lassen. Dass wir nicht unsere Zeit verschwenden. Dass wir auch nicht so voll beschäftigt sind, dass er überhaupt nicht reden kann, weil wir kein Ohr für ihn haben. Dass wir die Stille üben, und das ist schwierig, oder? Und dass unsere Gebete auch nicht nur ein Reden sind, sondern ein Hören werden. Dass wir auch mal hören, was Gott uns zu sagen hat. Dass wir mehr sein sind. Ich möchte lieber sein als tun. Ich möchte lieber sein als tun. Wir sind auch dazu berufen, beim Herrn zu sein. Das ist unsere allererste Aufgabe, habe ich gestern auch gesagt. Und dort entwickelt sich dann auch das geistliche Ohr. Und das war das große Geschenk Gottes an Elia, dass er ein Jahr lang ganz alleine war am Bach. Ich weiß nicht, ob er es direkt als Geschenk gesehen hat. Ich fände das schon schwierig. Aber es war ein Geschenk. Denn Gott redet zu uns in der Stille. Und Elia war so ein Mensch und ich denke, dass Elisa auch so ein Mensch war. Gott hatte ihn ja auch angewiesen, er sollte Elias Weggefährte und Nachfolger sein. Und da kommt dann in Vers 20, hat Elia seinen Mantel über Elisa geworfen, da verlässt Elisa die Rinder, läuft hinter Elia her und sagt, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Finde ich eine normale Frage, er möchte sich verabschieden. Und man kann aus seiner Bemerkung auch entnehmen, dass er vorhat, Elia nachzufolgen. Ich finde das beachtlich. Er ist einfach bereit, alles loszulassen und er möchte das seinen Eltern auch noch sagen, denke ich. Und Elia reagiert ein bisschen irritiert, verärgert. Geh hier um, denn was habe ich dir getan? Bisschen schroff, nicht direkt einladend, wenn man bedenkt, mit dem soll ich jetzt weiterziehen, den soll ich dienen. Ich habe oft nachgedacht über diese Bemerkungen. Da gibt es natürlich auch diese Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus jemanden fragt, folge mir nach, und der sagt, darf ich zuerst meinen Vater begraben? Und da reagiert Jesus sehr hart, als wäre der Mann nicht bereit, ihm nachzufolgen. Und mir hat jemand mal erklärt, warum Jesus so reagiert hat, was so klar war an dieser Aussage, ich möchte zuerst meinen Vater begraben. Der Mann hatte nämlich nicht vor, Jesus nachzufolgen. Denn im Osten war das üblich, wenn jemand gestorben ist, wurde er am selben Tag begraben. Wenn der Vater schon gestorben wäre, wäre der Mann jetzt nicht da gewesen, dann wäre er beim Begräbnis gewesen. Und eigentlich sagt dieser Mensch aus dem Osten, der Mann im Neuen Testament hat gesagt, also lass mich noch zu Hause bleiben, bis mein Vater irgendwann stirbt. Und dann werde ich überlegen, ob ich da noch komme. Aber bei Jesus ist es jetzt. Jetzt. Und das ist hier auch so. Und Elia, der reagiert ein bisschen geärgert, denke ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lässt sich Elisa nicht den Mut entnehmen. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr, mit dem Joch der Rinder, briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Das ist schon radikal, oder? er nimmt seine zwei Ochsen, er hatte vielleicht die besten Ochsen, er war ja der Chef, und er schlachtet sie und er nimmt ihr Joch, das ist auch kostbares Zeug, das kostet was, und macht ein Feuer und da gibt es dann dieses Fleisch, das wird gebraten und dann gibt es ein Abschiedsessen. Und es ist tatsächlich ein Abschiedsessen, denn mit diesem Tat, mit dieser Aktion hat Elisa einen Strich gesetzt unter seinem bisherigen Leben. Damit hat er gesagt, okay, ich lasse alles los. Aus. Ich opfere meine Ochsen und das Joch nehme ich auch noch dazu. Ich ziehe weg. Hart für seine Eltern, oder? Vielleicht war er der einzige Sohn. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Nachfolge kann man nicht trennen von Dienen. Wer Jesus nachfolgen will, dient Jesus. Nachfolge bedeutet Gehorsam, dienen. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, das heißt, wir werden Elisa in den nächsten Jahren kaum sehen, und daraus können wir schließen, dass Elisa es schaffte zu dienen. Er ist lange Zeit im Hintergrund geblieben. Lange Zeit im Hintergrund geblieben. Wir lesen jetzt bald über einen Vorfall, da kommt Elisa nicht vor. Dann denkt man, wo ist er? Er war doch der Wegbegleiter, er war der Assistent von Elia. Wieso sehen wir ihn nicht? Er war im Hintergrund. So wie Josua es geschafft hat, 40 Jahre lang nur Diener von Mose zu sein. Und dann war er reif für seine Aufgabe und konnte das Volk Gottes in das verheißene Land einführen, bringen. Und Elisa ist auch ein Diener. Er schafft es, im Hintergrund zu bleiben. Er macht sich nicht groß. Und eigentlich sind jetzt die beiden ab diesem Moment ein paar Jahre unsichtbar gewesen. Ganz interessant. Es folgt ein Kapitel 20. Da gibt es einige Kriege gegen Aram und gegen den Aramäern. Und wir hören nichts über Elisa und Elia. Und man nimmt an, dass die beiden in dieser Zeit an Prophetenschulen tätig gewesen sind. Dass sie sich mit der Ausbildung von Propheten beschäftigt haben. Vielleicht haben sie eine solche Schule geleitet. Wir hören mehr darüber später. Das ist die Annahme, das denkt man, weil die zwei ein bisschen unsichtbar waren. Aber dann taucht Elia wieder auf, und zwar in Jezreel. Und warum das ist, das lesen wir in 1. Könige 21. Oh, ihr kennt euch schon aus. Ja, furchtbare Geschichte. Es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jezreel war, und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Es war der Sommersitz. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir deinen Weinberg, er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus, ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier, aber wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld aus Kaufpreis für ihn. Die zwei sind Nachbarn und die reden miteinander. Vielleicht ist das in Jezreel ein bisschen informeller gewesen als in Samaria, wo die Residenz des Königs war. Ich nehme an, dass Naboth auch ein vornehmer Mensch war. Wenn man einen Weingarten hat direkt neben dem Palast, dann hat man schon ein gutes Grundstück. Und ich wundere mich ehrlich gesagt über Ahab. Wieso muss er jetzt auch noch den Weingarten haben, seines Nachbars? Er hat alles. Sein Palast in Samarien war aus Elfenbein gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen, wie teuer? Sein Sommersitz ist wahrscheinlich auch sehr schön gewesen. Er hatte alles, was sein Herz nur haben wollte. Er hatte wirklich alles. Und jetzt will er den Weingarten, den Weinberg seines Nachbarn, und dann sagt er, dass er daraus einen Gemüsegarten machen will. Ich finde das so lächerlich. Als ob der König jetzt seine eigenen Bohnen und Karotten da wachsen lassen will und versorgen lassen will. Ist doch lächerlich, er hat bestimmt einen Gemüsegarten. Und wenn der weiter weg ist, dann ist das für ihn nicht wichtig, denn es sind seine Diener, die dort arbeiten und die da pflücken und so weiter, Bohnen und Karotten und Zwiebeln und was gab es alles. Ich finde das so lächerlich. Hier spricht die Habsucht. Und eigentlich kommt in dieser Geschichte alles vor, was wir Menschen kennen. Neid, Habsucht, Rache, Wut, Enttäuschung. Es ist eine sehr menschliche Geschichte und ich möchte die Geschichte mal aus dieser Sicht sehen. Neid. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht ist? Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren. Man ist verheiratet, man hat Angst, den Mann zu verlieren, wenn zu viele schöne Frauen in der Gegend sind. Und Gott sagt auch, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ich möchte mein Volk nicht an andere Götter verlieren. Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren. Und Neid wünscht sich etwas von einem anderen. Wünscht sich etwas, das einem anderen gehört. Und hier spricht der Neid. Ich möchte jetzt auch noch diesen Weingarten haben. Und ich mache da einen Gemüsegarten daraus. Ich denke, wir kennen das alle, oder? Neid, Habsucht, Eifersucht kennen wir auch. Wut kennen wir. Wir kennen alle diese kleinen Dinge, die manchmal bei uns anklopfen. Das gehört zum Leben. Das gehört zum Menschsein. Aber die große Frage ist, was wir damit tun. Und ich glaube, dass ich voriges Jahr schon mal über die kleinen Füchse hier gesprochen habe. Aber nicht alle waren hier. Ich erzähle noch kurz, es gibt ein Vers in Hohelied 2, Vers 15. Da heißt es, fangt uns die kleinen Füchse, die den Weingarten verderben. Nicht den Weingarten von Naboth, den Weingarten. Und damit wird in diesem Fall in Hohelied die Gemeinschaft, die Verbindung, die Beziehung mit Gott gemeint. Das ist wie ein Weinberg und er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und es gab zu der Zeit gab es Füchse, die haben ihre Höhle und Gänge gegraben und manchmal oder immer oder öfters unter Weingärten. Es gab ja viele Weingärten. Und haben die Wurzel kaputt gemacht dabei und haben natürlich Erde versetzt und das Ganze ist instabil geworden, aber der Weingärtner hat nichts davon gemerkt, weil es unsichtbar war. Und der Weingärtner hat erst dann gemerkt, als der Weingarten eingestürzt ist. Und ich denke, die kleinen Füchse, ach, die sind so süß, oder? Die sind so süß, man würde sie mit nach Hause nehmen, denken, die ziehe ich groß wie ein Hund. Und dann wird auch ein Hund raus. Aber leider ist es nicht so. Und immer wieder merkt man, es gibt immer wieder Jäger, die dann ihre Kinder hören, die wollen so gerne einen kleinen Fuchs haben. Der Jäger nimmt sie mit, musste den großen Fuchs vernichten, bringt ein kleines Jung mit und das wird dann großgezogen und es ist alles lieb und süß und nett, aber eines Tages dann beißt es zu. Und dann merkt man, ich habe doch ein Raubtier aufgenommen, es sah so süß aus. Und Habsucht oder Neid sieht auch süß aus, in dem Sinne, dass es immer auf meiner Seite steht. Sag, du sollst doch eigentlich das haben, was er hat und ich höre das gern. Oder du hast recht, jetzt wütend zu sein. Das ist natürlich, komm. Und ich nehme den Fuchs auf. Ich nehme die Habsucht auf. Und ich denke, ja, der hat eigentlich recht. Das sollte mir gehören. Und das wächst und das wächst und das wächst. Und eines Tages merke ich, dass ich den Fuchs nicht habe, sondern dass der Fuchs mich hat. Und hier macht sich die Habsucht von Ahab auch sehr, sehr groß. Gib mir deinen Weinberg. Er soll mein Gemüsegarten werden. Er will das austauschen, er will etwas dafür zurückgeben, aber Naboth reagiert abweisend. Er sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Wieso erwähnt er Gott? Weil es ein Gesetz Gottes war, dass Weinberge und Grundstücke in der Familie blieben. Die gehören zu der Familie, die durfte man nicht einfach so abgeben. Also ist das, was Ahab hier fragt, eigentlich gesetzlos. Er darf das nicht machen. Und ich finde das sehr beachtlich, dass Naboth den Mut hat, um dem König zu sagen, das geht nicht, ich tue das nicht. Für ihn ist Gehorsam Gott gegenüber wichtiger als Gehorsam an seinen König und er nimmt damit ein großes Risiko. Er wagt etwas. Denn Ahab ist natürlich verwöhnt. Und bei ihm ist das normal, dass er bekommt, was er fragt, was er verlangt. Da ging Ahab in sein Haus, jetzt lernen wir Ahab ein bisschen besser kennen. Er war missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und er wandte sein Gesicht ab und er aß nichts. Der König von Israel, so kindisch, oder? Er schmollt, es ist unglaublich, was er hier macht. Der König zieht sich zurück und will nicht weiter, er schmollt. Also ich habe nicht das bekommen, was ich bekommen will. Und er isst nicht mehr, stellt euch das mal vor. Und seine Frau Isabel vermisst ihn, die denkt, was ist mit meinem Mann los? Da kam sie in Vers 5 und sagte zu ihm, warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Und er sagte zu ihr, weil ich zu dem Jesreliter Naboth geredet habe und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Aber er sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. So kindisch, oder? Und der König von Israel. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, ach, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss, lass dein Herz fröhlich sein, ich werde dir den Weinberg des Jezreelitas Naboth geben, also sei doch nicht zu kindisch. Eigentlich freut sie sich darüber, dass er so abhängig ist, denn so will sie ihn haben. Ist natürlich schon ein bisschen unangenehm, wenn er so schwach ist, aber sie will ihn so haben. Denn sie hat das Sagen am Hof und solange er so abhängig bleibt, behält sie das Sagen und kann sie machen, was sie will. Und wir wissen von ihr, dass sie den Baaldienst zur Staatsreligion Israels machen wollte, dass sie die Propheten Gottes ausrotten wollte. Und für sie ist es wichtig, dass ihr Mann glücklich und zufrieden ist und ihr nichts im Wege legt. Sie sagt aber schon, pass auf, du bist der König. Du sollst dir nichts sagen lassen, aber weil du eben so schwach bist, ich werde dir den Weinberg des Jezreelitas Naboths geben. Und dann ist sie sehr schlau. Sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. In seiner Stadt, das deutet schon darauf hin, dass Naboth nicht irgendjemand war, sondern auch ein wichtiger Mensch war in Israel. Und sie ist so schlau, sie schreibt die Briefe und sie unterschreibt sie selber nicht, aber sie gibt die Briefe auch nicht ihrem Mann. Sie verwendet einfach seinen Siegelring und fertig. Und jetzt werden die Menschen denken, das ist ein Brief vom König. Es ist aber ihre Nachricht. Ich finde das auch sehr schwach von Ahab, dass er nicht einmal fragt, was hast du denn vor? Er will den Weinberg haben aus. Das ist das Wichtigste. Und hier stellt sich auch die Frage an uns, wie wir damit umgehen, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden. Wie wir dann reagieren. Das ist schmerzhaft, oder? Und manchmal haben wir schon viel dafür übrig, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Wir leben auch in einer Zeit und in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo wir hören, wenn du etwas haben willst, dann ist das machbar. Du musst nur damit jagen, aber stell dir ein Ziel und jage es nach und du wirst es erreichen. Und du wirst haben, was du haben willst und du wirst sein, was du sein willst, aus. Eine Zeit von Individualismus, wo es darum geht, dass ich glücklich bin, dass ich erreiche, was ich erreichen will, dass ich bekomme, was ich bekommen will. Und nichts ist unmöglich. Das wird uns gesagt in dieser Welt. Und vieles ist inzwischen machbar. Wir haben viel erreicht. Wir können viel mehr schon erreichen, erwerben als Menschen von anderen Generationen vor uns. Es ist vieles machbar, aber nicht alles. Und können wir das annehmen? Können wir ein Nein akzeptieren? Können wir ein Ja zu einem Nein finden? Wenn wir biblische Geschichten betrachten, dann sehen wir, dass Menschen, und wir kennen das auch aus der eigenen Zeit, sehr viel dafür übrig haben, um ihr Ziel zu erreichen. Jakob wollte das erstgeborene Recht haben. Er betrügt seinen Vater und seinen Bruder. David will die Frau eines seiner Soldaten haben. Er nimmt sie und wenn es kompliziert wird, dann lässt er ihren Mann umbringen. Fertig. Rahel war lange Jahre unfruchtbar. Schmerzhaft. Ihre Schwester Lea bekam immer wieder Kinder, fast immer. Nach dem Gefühl von Rahel war die Schwester immer schwanger und bei ihr klappte es nicht. Es klappte nicht. Und sie sieht ihre Schwester mit ihrem dicken Bauch und hört, dass wieder ein Kind geboren wurde und sie verkraftet das nicht. Ist auch schmerzhaft, oder? Man darf doch, wenn man verheiratet ist, mit einem Kindersegen rechnen, denken wir. Ist doch logisch, oder? Und eines Tages steht Rahel vor ihrem Mann, Jakob, Und dann sagt sie etwas sehr Starkes, sehr Dramatisches. Dann sagt sie, gib mir Kinder oder ich sterbe. Gib mir Kinder, verschaffe mir Kinder oder ich sterbe. Sie sagt eigentlich, wenn ich keine Kinder bekomme, dann will ich nicht mehr leben. Dann sterbe ich. Wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird, dann kann ich nicht damit leben. Gib mir Kinder. Jakob, der arme Kerl. Es lag nicht an ihm, denn er zeugte Kinder bei anderen Frauen. Sie war unfruchtbar. Gib mir Kinder oder ich sterbe. Und er liebte sie so sehr. Er hatte ihr alles gegönnt. Und er gibt ihr dann eine Antwort, die sehr vielsagend ist in 1. Mose. Bin ich Gott? Es sind Menschen an ihre Grenzen gestoßen. Und diese Menschen müssen erkennen, dass es Dinge gibt, die wir nicht machen können. Wir denken manchmal, das Leben ist wie McDonald's. Wir fahren da vorbei, wir rufen laut, was wir wollen. Und beim Schalter wird schon bereitgestellt, was wir bestellt haben. Und innerhalb von einer halben Minute haben wir es. In einer Plastiktüte oder so. Ein Happy Meal. Big Mac. Vanilla Shake. Ist gut, oder? Ich kenne mich aus, ja. Habe ich extra recherchiert für diesen Vortrag. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in einer Instant-Gesellschaft. Und wir denken, was ich haben will, wenn ich Informationen haben will, dann gibt es Internet. Habe ich es gleich, muss nicht mehr zur Bibliothek und suchen. Gib mir Kinder oder ich sterbe. Und man versteht ihre Not. Und wir haben diese Woche alle eine Lydia-Zeitschrift bekommen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon drin gelesen habt, aber da gibt es ein Interview mit einer Frau, die kinderlos geblieben ist und die mit Mühe und mit vielen Schmerzen ein Ja dazu fand. Lesen Sie das mal. Es gibt Dinge, da hören wir ein Nein oder da wird es ein Nein. Da können wir nicht bekommen, was wir bekommen wollen. Und wir werden todunglücklich sein, wenn wir darauf bestehen. Oder wir gehen Wege, die nicht in Ordnung sind, so wie Ahab das tat. Seine Frau Isabel schreibt Briefe und sie schrieb in den Briefen folgendes, Vers 9, ruft ein Fasten aus und lasst Naboth oben im Volk sitzen. Ruft ein Fasten aus, das soll man in diesem Kontext so verstehen, dass es eine Veranstaltung, eine Versammlung geben wird. Und da werden Menschen eingeladen, auch Naboth. Er soll oben an beim Volk sitzen, ein Ehrenplatz. Und dann schreibt sie und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, du hast Gott und den König gelästert, dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Und da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isabel zu ihnen gesandt hatte, so wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen gesandt hatte, und sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth oben an im Volk sitzen. Manchmal denke ich, ach, Naboth hat sich wahrscheinlich riesig gefreut, hat eine Einladung vom König bekommen und einen Ehrenplatz und wusste nicht, dass Männer bestellt worden waren, die hier Söhne der Bosheit genannt werden, Männer, die gerne dazu bereit waren, zu lügen und einen Menschen ungerecht zu behandeln, zu verurteilen und steinigen zu lassen. Wozu sind wir bereit? Es war ein Auftrag und sie haben es nicht gewagt, Nein zu sagen. Es waren anscheinend Männer, die damit keine Probleme hatten. Söhne der Bosheit. Und ich denke, ihr habt doch in derselben Stadt gelebt. Ihr habt Naboth doch gekannt, was für ein Mensch er war. Wie könnt ihr da mitmachen? Wie ist das nur möglich, dass ihr an sowas teilnimmt, dass ihr nicht sagt, also nein, das führt zu weit. Wenn alle Männer, die hier eingeladen wurden, Nein gesagt hätten, wäre es ganz anders gelaufen, oder? Oder wenn sie sich gemeldet hätten während dieser Versammlung, vielleicht wussten sie es vorher nicht. Und Naboth durfte oben an im Volk sitzen. Und hat vielleicht seiner Frau gesagt, du stell dir vor, ich habe Post bekommen vom Palast, bin vom König eingeladen worden.
zu einer Versammlung. Hier ist sein Siegel auf meinen Brief. Sollst du aufheben. Fantastisch, wir haben ein Schreiben vom König.
Und dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth, vor dem Volk, vor allen Anwesenden, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Und dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn, und er starb. Der Mann hatte keine Chance. Der Mann hatte keine Chance, von vornherein nicht.
Ich tue mir immer schwer bei solchen Geschichten. Ehrlich gesagt denke ich, wieso hat Gott das zugelassen? Naboth hat Gott doch gehorcht, indem er gesagt hat, lieber König, ich kann dir meinen Weingarten nicht geben, das ist gegen dem Gesetz Gottes, er hat gehorcht. Diese Ungerechtigkeit hätte Gott nicht. Und da kann man nachdenken und nachdenken und man findet keine Antwort. Und man muss das annehmen. So ist es geschehen. Gott hat das zugelassen. Ich verstehe das nicht. Steinigung. Hätte man ihn dann nicht anders umbringen können, dass das nicht so schmerzhaft war wie Steinigung? Da werden Menschen bis hier eingegraben. Da kann man sich nicht wehren. Da kann man seine Hände nicht vor seinem Gesicht halten, wenn die Steine kommen. Da ist man hilflos. Und da steht ein ganzes Volk, da stehen alle Einwohner, die Nachbarn und schauen zu und niemand hat sich gerührt. Das ist doch unwahrscheinlich, so ungerecht. Ein gerechter Mensch stirbt hier. Gott, warum? Und dieses Warum bringt uns nicht weiter. Es gibt Geschichten, die verstehe ich nicht, auch heute nicht. Ich verstehe das nicht. Was man sagen kann, ist, wir sind keine Robots, wir sind keine Marionetten. Dass Gott uns allen auch diese bösen Männer tun lässt, was er will. Wir haben einen freien Willen und wir leben in einer Welt, die schlecht ist. Und auch wir tragen das Schlechte in uns. Wir sind auch zu Dingen fähig, wovon wir später sagen, war ich das? Habe ich solche Gedanken gehabt? Habe ich das gemacht? Und für Gott ist Sünde Sünde, ob klein oder groß. Und es sind ja böse Männer gewesen und die haben einen getötet, einen, der das nicht verdiente. Wir leben in einer schlechten Welt, wo Ungerechtigkeit herrscht und wo wir auch manchmal teilhaben an dieser Ungerechtigkeit, wo wir auch manchmal ungerecht sind. Vielleicht, weil wir eifersüchtig sind oder weil wir neidisch sind oder weil wir habsüchtig sind oder weil wir wütend sind. Und das Schlimme ist dann auch noch, dass die Bibel sagt, dass wir uns nicht rächen sollen. Dass wir Gott das überlassen sollen. Ich hätte so gern gehört, dass hier ein paar Menschen gewesen wären, die sich gerecht hätten. Beziehungsweise die Naboth gerecht hätten. Die Rache ist mein, sagt Gott. Überlass es mir. Und er hat recht. Denn Rache ist sowas, was Wildes, sowas Unzähmbares, da können wir Menschen nicht mit umgehen, oder? Da können wir nicht mit umgehen, dann schlagen wir zurück. Und dann wird es nur schlimmer. Und das Einzige, was ich hier denken kann, ist also, Gott, melde dich bitte jetzt. Es ist ein Mensch unschuldig gestorben, du hast das zugelassen. Und jetzt?
Naja, zuerst wird Isabel berichtet, bekommt die Nachricht, dass Naboth gesteinigt worden ist und tot ist. Und es geschah, Vers 15, als Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, da sagte Isabel zu Ahab, mach dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreelitas Naboth, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot, ist alles gelöst worden.
Und wie sie das sagt, bekommt man den Eindruck, dass Naboth ein bisschen mitschuldig ist an seinem Tod. Denn er hat sich geweigert, etwas zu tun.
Mache dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Naboths, der sich geweigert hat.
Seine Schuld. Man soll sich nicht schuldig fühlen, das war Naboths Schuld. Wenn er anders reagiert hätte, wäre er noch am Leben geblieben. Hätte er vielleicht sogar einen Weinberg vom König bekommen. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Naboth tot war. Da machte sich Ahab auf, um in den Weinberg des Jesreliters Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. So schwach. Also, ich hatte den Mann schon nicht gern. Aber jetzt kann ich nichts Gutes mehr über ihn denken. Er fragt nicht einmal nach, was ist mit Naboth passiert. Wie hast du das denn gemacht? Isebel, hat sein Tod etwas damit zu tun, dass ich den Weinberg haben wollte? Was ist die? Nein. Ah, Naboth ist tot. Schön, der Weinberg gehört mir. Und jetzt kommt die Rache. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter. Elia wird wieder vorgestellt als Tischbitter, denn wir haben so lange nicht von ihm gehört, dass wir vielleicht nicht mehr wissen, wer er war. Es ist, als ist es nötig, dass er wieder vorgestellt wird. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter: Mache dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria wohnt, seine Residenz. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Jetzt bekommt er klare Anweisungen. Er kannte Naboth anscheinend. Er musste nicht nach Samaria, er musste nach Jesreel. Ich denke, dass Elia ein bisschen, weiß ich, gesäuft hat und gedacht hat, es war jetzt endlich mal ruhig. Der Wind hat sich gelegt. Ich bin tätig an einer Prophetenschule. Das passt. Es waren so aufregende Jahre. Ich bin froh, dass ich jetzt Elisa haben, dass wir eine normale Arbeit gefunden haben. Und da muss er sich wieder auf den Weg machen. Hätte ich vielleicht gesagt, also gut, du hast mir Elisa zur Seite gestellt, vielleicht kann er das schon mal allein probieren. Der erste Auftrag für Elisa. Aber Gott sagt, mach dich auf. Interessant, mach dich auf. Er geht auch alleine, Elisa geht nicht mit. Geh hinab, Ahab, entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Naboths erst zur Zeit in Jesreel. Und rede zu ihm. Und jetzt kommt die Botschaft Gottes an Ahab. So spricht der Herr. Hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Fragezeichen. Und rede zu ihm, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut ja deines lecken. Und Ahab sagte zu Elia, da ist Elia anscheinend angekommen, er ist gleich gegangen, er hat nicht gesagt, Herr, muss das sein? Ich habe schon so viel für dich getan, bin ein bisschen älter geworden, also bitte. Nee, er ging und er spricht, er kommt an und Ahab ist der Erste, der redet. Frechheit, oder? Und was er sagt, hast du mich gefunden, mein Feind? Er hat vielleicht ein bisschen damit gerechnet, dass Elia wieder auftauchen wird. Denn immer wenn er Schlimmes gemacht hatte, dann ist Elia gleich da gewesen. Und ich finde so viel sagen, dass er ihn sein Feind nennt. Wir hören nicht gerne Kritik, oder? Und Ermahnung, ist alles so negativ, so kränkend, so unangenehm. Wir haben lieber die Menschen, die uns sagen, dass wir toll sind und schön aussehen und toll leisten und dass sie uns so gerne haben und so, das hört man, sagt man, mehr, also es hört sich gut an. Da fühle ich mich ganz wohl dabei, aber wenn Menschen sagen, du, jetzt muss ich dir mal was Ernstes sagen und ich sage es dir aus Liebe und dann kommt was Unangenehmes und denken wir, ist das Liebe? Du bist ein Feind. Wenn du sowas Unangenehmes zu mir sagst, dann betrachte ich dich als Feind. In Sprüche wird geredet von Schlägen von Freunden und von Küssen von Feinden. Das sind die Schmeichler, die etwas erreichen wollen. Die sagen, du bist eine tolle Frau. Also wenn es nur mehr Frauen so wie du geben würde und so. Und wir denken, ah, die ist nett, die können wir gebrauchen, die können wir einsetzen. Aber die andere oder der andere, der sagt, du, was du gestern gesagt hast oder was du getan hast, da muss ich dir doch sagen, das ist nicht ganz in Ordnung. Es tut mir leid, aber ich will es dir sagen. Das ist Trost. Die Bibel nennt das Ermahnung und manchmal ist das dasselbe Wort als Trost. Da wird man aufgebaut, aber man hat das Gefühl, dass man zerschlagen wird. Zart, oder? Findet ihr das auch? Kritik ist nicht sehr schön. Und es braucht eine bestimmte geistliche Reife, wenn wir das annehmen können und wenn wir sagen können, du, danke. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich danke dir. Es tut weh. Lass mich ein bisschen in Ruhe. Ich möchte darüber nachdenken, aber danke, dass du es gewagt hast, das zu sagen. Bist du das, mein Feind? Hast du mich gefunden? Und Elia reagiert ganz ruhig. Ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. In Vers 25 wird das wieder gesagt. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Und dann heißt es, ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Sie war der böse Geist im Palast und er war der schwache Mann, der sich von seiner Frau hat bestimmen lassen. Frauen haben Macht, habe ich schon gesagt, am ersten Tag, glaube ich. Frauen haben Macht. Frauen haben Macht. Und die Frage ist, wie sie, die sie verheiratet sind, was für einen Einfluss sie ausüben auf ihren Mann, auf die Kinder. Oder im Freundeskreis oder in der Gemeinde, was für eine Person wir sind. Frauen haben Macht. Siehe, ich bringe Unheil über dich, Vers 21, und fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, also seine Nachkommen, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Kinder und Erwachsene, seine männlichen Nachkommen. Und ich mache dein Haus dem Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats, gleich und dem Haus Baschas, des Sohnes Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast, weil du Israel zur Sünde verführt hast. Also die Sünde mit Naboth war nicht das Einzige, wofür er jetzt verurteilt wurde. Es war eigentlich der Klimax vieler Dinge. Das Größte in seinem Leben war, dass er Gott gereizt hat, Vers 22, weil er Israel zur Sünde geführt hat. Er hat Gott gereizt mit seinem Götzendienst, mit seiner Untreue und damit, dass er das Volk darin mitgerissen hatte und dass er sich von seiner Frau sagen ließ, was vor sich gehen sollte in Israel. Nicht von Gott, sondern von seiner Frau, die eine Götzendienerin war. Und sie wird erwähnt in Vers 23, auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel. Ist auch so passiert, kann man später lesen, muss man nicht abends lesen. Und auch nicht direkt nach dem Essen, auch nicht vor dem Essen. Aber man sieht, was für eine Figur sie war. Sie war damals in ihrem Sommersitz, ich glaube, sie war in Jezreel und da kommt König Jehu, den Elia hätte salben sollen als Nachfolger von oder anstatt Ahab, hat er nicht gemacht. 13 oder 15 Jahre später hat Elisa das gemacht. Und er kommt und er hat den Auftrag Gottes, um Isabel zu töten. Und Isabel sitzt vor ihrem Fenster und sieht König Jehu kommen und denkt, gefährlich, und schminkt sich. Und macht ihre Haare schön und schaut aus dem Fenster und denkt, ich schaffe es so. Bisschen flirten, bisschen. Aber König Jehu ist sehr hart und gibt den Hofbeamten den Auftrag, sie aus dem Fenster zu stoßen. Und sie fällt, sie ist tot und die Hunde fressen. Sie wird zertreten und es bleibt nichts von ihr übrig. Jetzt habe ich es doch gesagt. Weiß nicht warum, aber... Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief. Das war es vor allem, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Eine harte Botschaft. Von unserem Gott, der ein heiliger Gott ist. Ein heiliger Gott, der Untreue nicht akzeptiert und unheiliges Benehmen auch nicht, der Ungehorsam nicht akzeptiert, der Abgötzen nicht akzeptiert. Und wir denken oft eher an den liebenden Gott, was er auch ist, an den barmherzigen Gott. Und wir vergessen, dass er heilig ist. Wir singen zwar heilig, heilig, aber meistens oder sehr oft sind wir uns nicht dessen bewusst, was das genau bedeutet. Was das für Ansprüche auf uns hat, dass er heilig ist, dass wir heilig leben sollen. Dass das die Aufgabe ist. Dass er Unheiligkeit, dass er Sünde nicht ertragen kann. Oft denken wir, ach so barmherzig, so liebevoll, wird verstehen, dass ich das eine oder das andere gemacht habe, muss mich auch nicht entschuldigen. Er weiß ja, dass ich Mensch bin, er hat mich so gemacht und er kennt meine Schwachheit. Und Herr, du weißt eh schon, kann nichts dafür. Schieß noch ein paar Böllchen. Verschwende meine Zeit. Wir haben einen Gott, der heilig ist. Und hier zeigt sich die Heiligkeit in einem harten Urteil. So kennen wir Gott nicht, so möchten wir ihn nicht kennen, aber so ist er auch. Vers 27, ich mache bald Schluss. Es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und er lag im Sacktuch und er ging still einher. Er tut Buße. Auf einmal scheint die Botschaft anzukommen bei ihm. Auf einmal scheint er zu verstehen, was da alles schiefgelaufen ist in seinem Leben. Isabel ist ja auch nicht dabei an diesem Moment. Er steht alleine vor Gott und er hört Gottes Worte durch Elia. Und vielleicht sagen Sie, was ich auch ein bisschen denke, naja, der Mann hatte vor allem Angst. Es war mehr Angst, viel Angst und ein bisschen Buße. Es war viel Angst und ein bisschen Buße. Ich hätte auch so reagiert. Der Mann hat einfach Todesangst gehabt, denn er hat gehört, dass er sterben wird. Und was ich so toll finde, ist, dass der heilige Gott tatsächlich auch ein gnädiger Gott ist. Und wenn die Buße Ahabs vielleicht nur einen kleinen Funken war, dann war es trotzdem für Gott Buße. Und dann hat er das in seiner Gnade angenommen, auch wenn er gewusst hat, dass es vielleicht sogar nur kurzfristig war, was Ahab hier sagte. Es hat genügt. Es war genug für Gott. Er hat das so angenommen. So ist unser Gott. Nur ein Funken von Buße und er nimmt es an. Nur ein Senfkorn Glaube und er nimmt es an. Gott ist ein gnädiger Gott. Heilig und gnädig. Und er redet mit Elia. Er sagt, du Elia, hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Und weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Das Urteil wird aufgeschoben. Schön für Ahab, weniger schön für seine Kinder, aber die waren sowieso in dem Urteil aufgenommen. Gott ist hier gnädig Ahab gegenüber. Er hat ein bisschen Buße gesehen. Und er hat das angenommen. Und das ist, denke ich, die starke Botschaft dieses Abschnittes, dass wir einen heiligen Gott haben, der auch unheimlich gnädig und barmherzig ist, den ich oft nicht verstehe. Den ich oft nicht verstehe, weil seine Gedanken höher sind als meine und seine Pläne ganz anders als meine. Und er fragt von mir Zuversicht und Vertrauen. Und ein Ja zu dem, was ich nicht verstehe. Und auch ein Ja zu dem, was ich nicht bekomme, obwohl ich denke, dass ich ein Recht darauf habe. Weil so viele andere sind sehr viele Lektionen in diesem Abschnitt, oder? Über Neid, über Habsucht, über Bosheit, über Urteil, über Gnade. Über einen Menschen, der unschuldig getötet wird von bösen Menschen. Die sich für sowas anbieten. Und Elia, wir verabschieden uns bald von ihm, morgen. Das war sein letzter öffentlicher Dienst. Wir wissen nicht, er ist wahrscheinlich zurückgekehrt zu der Prophetenschule, wo er tätig war mit Elisa. Wir treffen ihn erst später wieder. Für uns ist das morgen. Für ihn war das etwas später, ich weiß nicht, wie viel später. Er hat hier seine Aufgabe getan, erledigt. Das, was von ihm gefragt wurde, hat er getan. Hart. Was ich für Elia immer schwer finde, er war der Prophet, der immer ein Urteil bringen musste. Immer eine böse, eine schlechte Nachricht bringen musste. unangenehm, oder? Elisa, also Elia wird der Prophet des Feuers genannt und Elisa ist der Prophet der Gnade. Der durfte Schönes weitersagen. Und Elia hatte es schwer, musste immer ein Urteil ansagen. Aber er war treu, er war gehorsam, er hat es gemacht. Ja, womit schließen wir jetzt ab heute Abend? Gibt es irgendwas, wofür wir dankbar sein können? Nach so einer Geschichte? Ich denke schon, wir haben einen Gott, der heilig und gerecht ist, der uns einlädt, um zu kommen, der uns nicht überfordert, der bereit ist, uns zu vergeben, wenn es schiefgegangen ist. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, um uns zu vergeben und uns zu reinigen von der Sünde. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Und ich denke, diese Bibelversen sind eine Herausforderung, dass wir unser Herz vor Gott untersuchen und vielleicht das Gebet beten, das David gebetet hat im Psalm 139, Herr, erforsche mich, kenn meine Gedanken, durchsuche mein Herz und zeig mir, ob da was ist, was nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist der Fuchs noch ganz klein, aber helf uns, dass wir ihn entdecken und dass wir ihn gleich wegräumen, bevor er groß wird und wir ihn nicht mehr bezügeln können. Wir beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken nochmals für die Geschichte von Elia, dem Mann, der von sich sagte, ich bin der, der vor Gott steht oder der Gott dient. Und wir möchten aussprechen, dass wir solche Frauen werden wollen, die sagen können, ich stehe vor Gott, ich diene Gott und mein Gehorsam ihm gegenüber ist mir wichtiger als alles andere. Wenn er ruft, dann will ich auch gehen. Wenn ich einen Auftrag bekomme und das erkenne, dann will ich aufstehen und tun, was er von mir fragt. Herr, wir haben es öfters gesagt in diesen Tagen, du bist ein Gott, der mit uns vorankommen will. Und wir sehen an dieser bösen Geschichte, wie das ist, wenn Leute hart sind, wenn ihr Herz hart ist und nicht offen für dich. Wie schief es dann geht, wie böse es wird. Herr, schenke uns, dass wir bereit sind, dass wir es schaffen, unser Herz zu untersuchen und vielleicht heute noch zu dir zu kommen, zu sagen, Herr, reinige uns. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind nicht in Ordnung. Reinige uns. Wir wollen das ablegen. Wir wollen reine, heilige Gefäße werden, wodurch du wirken kannst. Wir danken dir, dass du ein heiliger Gott bist. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der uns sucht, der uns findet, der uns ruft, der uns liebt. So beten wir, Herr, segne uns in der kommenden Nacht. Schenke uns Ruhe oder auch Unruhe, wenn wir das brauchen. Segne uns in Jesu Namen. Amen.